Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo, da sind wir wieder mit dem Podcast vom Update. Und zwar vom 13. März 2018. Und darüber sprechen wir heute. Jemanden über Twitter rausschmeißen. Das hat weder Style von Stil, mal ganz zu schweigen. Und er hat's trotzdem gemacht. Donald Trump hat seinen Außenminister Rex Tillerson gefeuert. Und der hat das über Twitter erfahren. Was dieser Rausschmiss jetzt bedeutet für die Politik in den USA, das ordnet uns unser Korrespondent Thilo Kössler in Washington ein. Ein Fußballspieler der ersten Liga in den Niederlanden ist erstmal vom Training freigestellt. Nee, der ist nicht besoffen Auto gefahren. Der will helfen, und zwar mit seinen Stammzellen. Und dafür muss er sich nicht operieren lassen, sondern das läuft über sein Blut. Wie das funktioniert und wie ihr auch Stammzellenspender oder Spenderinnen werden könnt, das erfahrt ihr auch hier im Podcast. Und wir wollen natürlich wissen, wie der BGH eigentlich sein Urteil begründet hat, dass Sparkassen in ihren Formularen weiter Kunde schreiben dürfen und nicht Kundinnen mit erwähnen müssen. Schönen guten Abend euch.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Präsident entlässt seinen Außenminister. Und wo gibt er das bekannt? Auf Twitter. Ja, es kann natürlich nur um einen Präsidenten gehen, der sowas macht. Und dieser Präsident ist in den USA, Donald Trump. Der hat heute seinen Außenminister Rex Tillerson entlassen. Mike Pompeo soll jetzt nachrücken, der war bisher Chef des CIA. Und das Ganze lassen wir uns jetzt mal einordnen von Thilo Kössler. Das ist unser Korrespondent in Washington. Thilo, jetzt mal ehrlich, so langsam kann man ein bisschen den Überblick verlieren bei denen, die nicht mehr für Trump arbeiten, freiwillig oder unfreiwillig, ne?
Ja, das ist wohl wahr. Die Zahl der Abgänger ist schon gewaltig. Ich habe sie ehrlich gesagt gar nicht mehr genau im Kopf. Ich habe nur eine Zahl im Kopf, die da besagt, es sind 43%, die ihn aus dem ursprünglichen Team mittlerweile verlassen haben. Das ist eine Fluktuation, wie sie noch niemals in der amerikanischen Geschichte zu Beginn einer Präsidentschaft gegeben hat.
Zwischen Tillerson und Trump gab es ja immer wieder Unstimmigkeiten. Es hieß ja auch, der Tillerson, der sei schon längst angezählt gewesen. Was hat denn jetzt eigentlich den Ausschlag gegeben, dass Trump sich von ihm getrennt hat?
Ich glaube, es sind zwei Dinge gewesen. Sonja, der Präsident hat ja gesagt, dass Mike Pompeo viel mehr auf seiner Linie liegt als Rex Tillerson. Damit ist gesagt, dass es immer wieder ganz erhebliche Unterschiede in der politischen Einschätzung gab, sei es beim Iran-Deal, sei es beim Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen, sei es beim Ausstieg aus TPP, zuletzt bei den Strafzöllen. Stets ist es Rex Tillerson gewesen, der für einen berechenbaren, für einen Vernunft- und nicht Ideologie- oder affektgeleiteten Kurs gestanden hat. Und ich denke, am Ende ist es der Nordkorea-Konflikt gewesen. Donald Trump hat diese Entscheidung, dass ein Gipfeltreffen stattfinden soll mit Kim Jong-un, ebenso einsam wie aus dem Bauch heraus getroffen. Niemand ist informiert gewesen, seine Berater nicht, die Militärs nicht, aber eben auch der eigene Außenminister nicht. Und zweitens war es wohl die Äußerung Tillersons zur russischen Rolle bei dem Giftanschlag in London. Tillerson hat sich sofort an die Seite von Theresa May gestellt und gesagt, jawohl, das ist ein russischer Anschlag auf den Westen. Und das zu einem Zeitpunkt, als der russophile Präsident Trump noch eisig geschwiegen hat. Ich denke, das sind zwei Fälle, die innerhalb der allerkürzesten Zeit deutlich gemacht haben, wie tief diese Gräben zwischen Donald Trump und seinem Außenminister Rex Tillerson am Ende gewesen sind.
Der neue Außenminister soll Mike Pompeo werden, bis jetzt CIA-Chef. Wofür steht der?
Er ist ein absolut loyaler Trump-Anhänger, gilt als absoluter Hardliner. Er ist vehementer Gegner des Iran-Abkommens. Er hat stets den russischen Einfluss bei der Beeinflussung der Wahl in den USA heruntergespielt. Er hält einen Regime-Change, einen Regierungswechsel in Nordkorea für eine ziemlich gute Sache. Ich denke, seine Berufung ist ein ganz, ganz wichtiges außenpolitisches Signal. Könnte ein Signal sein für ein geplantes Treffen mit Kim Jong-un, von dem man noch gar nicht weiß, ob es zustande kommt. Möglicherweise baut Donald Trump vor, wenn das Gipfeltreffen platzt, wenn es in die Hose geht, hat Trump jetzt einen Außenminister, der nicht mehr moderierend und mäßigend auf den Präsidenten Einfluss nehmen will. Mike Pompeo dürfte dann mitgehen und für eine Verschärfung des Kurses gegenüber Nordkorea stehen. Es ist also nicht nur, sondern das will ich damit sagen, eine wie immer geartete Entlassung, die nach der man zur Tagesordnung übergehen kann. Nein, es ist, glaube ich, ein Paradigmenwechsel in der amerikanischen Außenpolitik, die es in der Form Form, wie wir sie kannten, nicht mehr geben wird nach diesem Wechsel.
Wie sind denn die Reaktionen dann heute, Thilo, in Washington? Was hast du schon mitbekommen?
Sondern ich gucke natürlich die ganze Zeit hier in CNN rein, ich gucke Fox und so weiter. Die Reaktionen sind einfach so atemlos, dass man sie eigentlich noch gar nicht richtig fassen kann. Es herrscht eine unglaubliche Fassungslosigkeit. Gerade eben hat sich Rex Tillerson vor der Presse geäußert, er hat eine kurze Erklärung abgegeben, hat nur ganz kurz gestreift, dass er sich um einen ruhigen Übergang zu seinem Nachfolger Mike Pompeo bemühen wird. Aber es herrscht hier eine Atemlosigkeit in dem politischen Betrieb, die eine Fassungslosigkeit darstellt, die eine Orientierungslosigkeit beinhaltet. Und es ist auch eine unglaubliche Art und Weise gewesen, wie der Präsident seinen Außenminister entlassen hat. Der Außenminister hat es über Twitter erfahren. Er ist nicht persönlich informiert worden. Ihm ist auch keine Begründung dafür abgegeben worden. Das heißt, hier herrscht ein rücksichtsloser, beinharter Politikstil, der die Leute einfach fassungslos macht.
Donald Trump hat sich von seinem Außenminister Rex Tillerson getrennt. Hintergründe dazu von unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Zeit, in der Horst Seehofer nachts noch in aller Seelenruhe Mandarinen schälen konnte, die ist jetzt vorbei. Koalitionsvertrag ist unterschrieben. Wer Ministerin, Minister wird, ist auch klar. Und morgen soll dann Angela Merkel als Kanzlerin bestätigt werden. Wir checken für euch ja schon die ganze Zeit, die ganzen vergangenen Tage, was sich mit der neuen GroKo für uns ändern wird bei den unterschiedlichsten Themen. Gestern haben wir uns die Mobilität angeguckt. Heute geht es dann um Landwirtschaft und Ernährung. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner hat diesen Koalitionsvertrag mal auf die Punkte gecheckt. Nadine, im Koalitionsvertrag heißt es, Deutschland soll beim Tierschutz eine Spitzenposition einnehmen. Wie sollen das klappen mit Massentierhaltung, Kükenschreddern und Antibiotikamissbrauch?
Ja, also ich finde die Frage schon ganz schön berechtigt, weil das klingt dann erstmal ganz schön ambitioniert, dieses Ziel, da wirklich die Spitzenposition einzunehmen. Es soll ein Verbot für Kükenschreddern, das soll es geben, und zwar ein sofortiges Verbot. Es geht schließlich um 45 Millionen männliche Küken und ein Mittel, was man sich jetzt überlegt hat. Das ist das sogenannte Tierwohl-Label, was eingeführt werden soll. Also da geht es darum, im Endeffekt so einen Kompromiss zu finden zwischen Fleisch aus Massentierhaltung und teurem Biofleisch, was sich quasi nicht jeder leisten kann und will. Um jetzt so ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, dieses Tierwohl-Label, das ist ein Projekt, was es schon in der letzten Legislaturperiode gab und womit man gescheitert ist. Das heißt, man nimmt es jetzt halt nochmal aus der Schublade, legt es wieder auf den Tisch. Vor kurzem gab es eine Umfrage aus dem Landwirtschaftsministerium, jetzt noch unter dem alten Minister. Und da kam tatsächlich raus, dass 90% der Verbraucher bereit sind, mehr für Fleisch zu bezahlen, wenn halt die Haltungsbedingungen besser sind. Zum Beispiel geht es da darum, dass da mehr Platz in den Ställen geht.
Das ist ja ein totaler Euphemismus, finde ich, oder? Also ich meine, gab es schon vorher, hast du gesagt, aber im Endeffekt, das suggeriert so, als würde man den Tieren was Gutes tun wollen. Ich meine, letzten Endes, wenn wir Fleisch essen wollen, müssen wir Tiere schlachten. Das ist ja ganz klar. Ich verstehe schon, dass es irgendwie darum geht, dass man nochmal labeln will, so das Tier ist irgendwie okay aufgewachsen. Aber den Begriff finde ich schon ein bisschen schräg.
Ja, finde ich auch. Wobei ich jetzt, sagen wir es mal so, ich sehe ein gewisses Potenzial wenigstens in dem Ansatz, wenn man es halt hinkriegt, wenigstens so hart die Bedingungen zu erhöhen, dass es halt auch für das Tier eine wirkliche Verbesserung ist. Also die Argumentation des Landwirtschaftsministeriums, die ich nicht ganz falsch finde, ist, es gibt halt so einen riesen Gap irgendwie. Also du hast auf der einen Seite diese ganze Billigscheiße, du hast auf der anderen Seite diese wahnsinnig teuren Bioprodukte quasi nur für eine Nische von Verbrauchern. Und jetzt versucht man halt irgendwo was dazwischen zu setzen. Also wenn man hier was hinkriegt, was eine deutliche Verbesserung ist, was quasi nur mittlere Preissteigerungen hat und für die Tiere besser ist, fände ich persönlich das gut. Pragmatisch und sinnvoll und auch durchsetzbar. Aber ich habe halt so ein bisschen die Sorge, dass das dann wieder total zerredet und verwässert wird. Und am Ende irgendwie die armen Ferkel dann halt doch wieder total zusammengepfercht werden.
Was ist denn eigentlich mit Gentechnik in der Landwirtschaft? Wie ist denn da die Position?
Das fand ich ganz interessant, weil da ist quasi gleich am Anfang in einer der Kernpunkte, die im Koalitionsvertrag genannt werden, da steht, wir wollen ein bundesweites Gentechnik-Anbauverbot. Das heißt, es geht dann auch noch weiter, ein paar Seiten später, dass man Patente auf Pflanzen und Tiere ablehnt. Ebenso wird das Klonen von Tieren zur Lebensmittelerzeugung abgelehnt und man möchte auch an der Saatgutreinheit festhalten. Also da hat man sich doch eigentlich doch auf relativ starke Positionen einigen können. Es steht drin beim Thema Pflanzenschutzmittel, dass man Alternativen braucht, dass man in die Forschung investieren muss, dass man das intensiver betreiben muss. Aber jetzt muss man halt auch mal sehen, was dann am Ende bei rauskommt, dass man wirklich Glyphosat möglichst nicht mehr verwendet, Alternativen findet, die dann halt auch besser sind. Also auch da ist wirklich noch viel zu tun.
Jetzt ist ja das Landwirtschaftsministerium auch zuständig für Ernährung, ne? Nicht mehr so viel Lebensmittel wegschmeißen, das soll auch noch ein Punkt sein. Also was wird sich ändern für uns, was wir wirklich merken oder mitbekommen?
Ja, also was dann wirklich eines Tages sichtbar sein wird, zum Beispiel auf den Verpackungen, das ist halt dieses Tierwohl-Label. Also das heißt, zu diesen ganzen Labels und Kennzeichnungen, die wir heute schon haben, würde dann einfach noch ein weiteres dazukommen. Die Eindämmung der Lebensmittelverschwendung, das soll weitergehen. Was auch geplant ist, was ganz interessant ist im Ernährungsbereich, ist, dass die Zusammenarbeit von Landes- und Bundesbehörden bei der Lebensmittelüberwachung besser werden soll. Das klingt jetzt so ein bisschen technisch, aber wir erinnern uns an die Fipronil-Eier, wo das ja offensichtlich nicht so richtig funktioniert hat. Und es ist ja quasi immer so, nach dem einen Lebensmittelskandal ist vor dem nächsten. Also das heißt, hier versucht man wirklich schnellere Kommunikation, bessere Überwachung hinzukriegen. Und dann bin ich mal gespannt, was dann beim Thema Kennzeichnung von Zucker-, Fett- und Salzgehalten in Fertigprodukten noch geschieht. Da sagt man nämlich, da möchte man, dass der Gehalt dieser Inhaltsstoffe in den Fertigprodukten gesenkt wird und dass das dann auch nochmal speziell farblich gekennzeichnet wird. Ob das jetzt eine Lebensmittelampel wird und wie die dann aussieht, da würde ich sagen, das muss sich wirklich noch zeigen. Da wird auch quasi noch zwischen der Lobby und dem Ministerium noch viel hin und her verhandelt. Insgesamt, um jetzt so ein Fazit mal drunter zu ziehen, so einen Strich, würde ich sagen, einige Ansätze sind drin, aber es ist dann doch mehr Kontinuität als Wandel in dem Bereich.
Was hat die neue Regierung vor beim Thema Landwirtschaft und Ernährung? Und heute hat uns Nadine Lindner, unsere Korrespondentin in Berlin, dazu auf den neuesten Stand gebracht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute Nacht um 1 Uhr unserer Zeit läuft die Deadline ab für Russland. Denn dann möchte die britische Premierministerin Theresa May gerne eine Antwort bekommen von Russland. Es geht, haben wir ja gerade schon gehört, um den Fall des vergifteten Ex-Spions Sergei Skripal in Großbritannien. Und Theresa May möchte gerne wissen, ob Russland die Kontrolle verloren hat über dieses Nervengift oder ob es sogar selbst verantwortlich ist für diesen Anschlag. Sandro Schröder aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team hat die vielen Einmeldungen und Reaktionen rund um den Fall Skripal heute mal verfolgt und ein bisschen für uns sortiert. Sandro, hat die russische Regierung denn jetzt schon auf die Deadline reagiert irgendwie?
Also wir haben ja gehört in den Nachrichten, der russische Außenminister Lavrov hat reagiert. Er will die Proben sehen, auch die Anfragen sind schon gestellt. Die hat Großbritannien aber bisher dafür abgelehnt. Und deswegen weist er diese Deadline bis heute Nacht zurück. Großbritannien muss erstmal seine eigenen Verpflichtungen erfüllen, sagt er. Und hat auch schon angekündigt, falls diese Sanktionen kommen für Russland, dann wird man auch darauf antworten. Der britische Botschafter wurde in Moskau schon einbestellt und hat auch ganz förmlich eine Protestnote schon überreicht bekommen. Wir wissen bloß nicht, ob das schon die offizielle Antwort ist. Also ob das vielleicht bis heute Nacht noch stehen bleibt oder ob es dann noch was Neues gibt. Außerdem hat ein BBC-Reporter heute auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einer Landwirtschaftsmesse gefragt.
President Putin, BBC News. Is Russia behind the poisoning of Sergei Skripal?
Und Putin antwortet dann, wir sind hier mit der Landwirtschaft beschäftigt. Es geht hier darum, die Lebensbedingungen für Menschen zu verbessern. Und Sie fragen mich nach Tragödien. Gehen Sie der Sache erstmal auf den Grund, dann reden wir, sagt er. Also keine echte Antwort von Wladimir Putin.
Was sagt denn die internationale Gemeinschaft? Also was sagen die anderen Staaten und Länder?
Die USA haben sich gestern relativ deutlich positioniert. Da hat der Außenminister Tillerson gesagt, wir teilen die Einschätzung von Theresa May, dass Russland sehr wahrscheinlich hinter der Vergiftung steckt und hat auch schon Reaktionen angekündigt. Aber heute wurde ja Tillerson gefeuert. Deswegen ist es jetzt erstmal fragwürdig, ob das noch die Position ist, die die USA einnehmen. Aber Trump wurde heute auch von Reportern in Washington auf dem Weg zu seinem Hubschrauber gefragt danach. Und da hat er gesagt,
yeah, as soon as we get the facts straight and we're going to be speaking with the British today, we're speaking with Theresa May today, and as soon as we get the facts straight, if we agree with them, we will condemn Russia or whoever it may be. But I have not spoken to her. I'll speak to her sometime today.
Also Trump will erstmal mit Theresa May telefonieren, sich auf die Fakten einigen. Und wenn dann Russland oder wer auch immer verantwortlich ist und man sich darauf geeinigt hat, dann will man die auch verurteilen und reagieren.
Noch ist Großbritannien ja auch ein Teil der Europäischen Union. Wie reagieren die europäischen Nachbarn denn?
Die Europäische Union zeigt sich eigentlich solidarisch mit Großbritannien. Beispielsweise hat Franz Timmermans, der ist Vizepräsident der EU-Kommission und außerdem auch zuständig für Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, der hat heute im EU-Parlament Folgendes gesagt.
We cannot have nerve gas being used in our societies. This should be addressed by all of us and not just left to Prime Minister May and the British government. It is a collective European responsibility.
Also er sagt, es kann nicht sein, dass Nervengas eingesetzt wird und europäische Antworten sind jetzt gefragt. Auch weil die EU Mitglied in der OPCW ist, das ist die internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Und auch der Außenminister Sigmar Gabriel hat heute an seinem letzten Tag als Außenminister reagiert. In einer Stellungnahme hat er mitgeteilt, dass er mit dem britischen Außenminister Boris Johnson telefoniert hat und man sich einigt ist, die Täter müssen natürlich zur Rechenschaft gezogen werden und sollte sich bestätigen, dass Russland dahinter steht, dann wäre das ein sehr ernster Vorgang, heißt es in der Mitteilung von Sigmar Gabriel. Und das ist eigentlich das, was alle europäischen Länder sagen. Es ist ein sehr ernster Vorgang und da müssen jetzt alle europäischen Länder gemeinsam arbeiten.
Großbritannien erwartet eine Antwort von Russland im Fall des vergifteten Ex-Spions Skripal. Sandro Schröder mit den Details und den aktuellen Infos dazu. Und unser Reporter Sebastian Rahms wird euch dann gleich nochmal auf den neuesten Stand bringen, wie so ein Gift überhaupt entstehen kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Angela Merkel hat sich jetzt auch geäußert zum Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergei Skripal. Und zwar hat sie dazu aufgefordert, die ganze Sache aufzuklären und gesagt, es sei an Russland, rasche Antworten auf die berechtigten Fragen der britischen Regierung zu geben. Sie hat mit Premierministerin Theresa May telefoniert und das da wohl in diesem Telefonat ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Experten gehen ja davon aus, dass dieses Nervengift aus einer militärischen Produktion stammen muss, so heißt es. Unser Reporter Sebastian Rahms hat sich heute für uns um dieses Thema gekümmert. Sebastian, was weiß man denn bisher über dieses verwendete Gift?
Also klar soll auf jeden Fall sein, dass es sich um ein Nervengift der Novichok-Gruppe handelt. Novichok, das bedeutet so viel wie Neuling oder Anfänger und darunter fallen ca. 100 unterschiedliche Giftvariationen. Mit welchem ganz speziellen Nervengift, die Skripals vergiftet wurden, ist noch nicht bekannt geworden. Der ehemalige britische Chemiewaffeninspekteur Jerry Smith, der sagt, dass diese Giftstoffe in einem Geheimprogramm der Sowjetunion und später der Russen entwickelt wurden.
Wie giftig sind denn die Nervengifte dieser Novichok-Gruppe?
Also generell zählen sie zu den gefährlichsten und damit tödlichsten Nervenkampfstoffen, die jemals von Menschenhand entwickelt wurden. Und der Chemiewaffeninspekteur Jerry Smith schätzt die Toxizität der Novichok-Gifte so ein.
They may be up to sort of 10 times more toxic than VX.
Also 10-mal so giftig wie der chemische Kampfstoff VX. Und dieses VX besitzt von den Kampfstoffen, die im großen Stil eben richtig produziert werden, schon die höchste Toxizität und dann nochmal mal 10. Und erst eben vor einer Woche hat auch Amerika das nordkoreanische Regime beschuldigt, Kim Jong-nam, den Halbbruder vom Diktator Kim Jong-un, eben mit diesem VX getötet zu haben.
Jetzt haben ja Sergei Skripal und seine Tochter Julia dieses Attentat überlebt. Also der Zustand ist kritisch, aber sie leben immer noch bisher, muss man eben sagen. Wie wirkt denn dieses Nervengift und wie schlimm ist das für die Betroffenen? Also was zeigen die für Symptome?
Also der ehemalige russische Militärchemiker Vilmir Sajanov, der an der Entwicklung von Novichok sogar selbst mitgewirkt haben soll, der sagt in einem Interview jetzt mit der britischen Daily Mail zu den Wirkungen das.
It's real torture, it's impossible to imagine. Even in low doses, the pain can go on for weeks. You cannot imagine the horror, it's so bad.
Also, wer mit Novichok in Berührung kommt, der erlebt grauenvolle Schmerzen und das möglicherweise über Wochen lang. Und ein winziger Tropfen, der soll bereits ausreichen, um Menschen zu lähmen.
It's for paralyzing people. It causes your convulsions and you can't breath. And after that you die. If you get enough of a dose of it.
Also, Novichok-Gift stört die Kommunikation zwischen Nerven und Muskelzellen und in der Folge bekommen die Opfer dann Krämpfe und bei einer ausreichend hohen Dosierung fällt die Atemmuskulatur aus und der Mensch stirbt dann in der Folge.
Ich frage mich bei diesen Anschlägen mit Nervengift immer, wie kann man eigentlich so einen wahnsinnig giftigen Stoff überhaupt handhaben und jemanden damit vergiften? Also das ist... Ja, das geht irgendwie nicht so ganz in meinen Kopf rein.
Bei mir auch nicht eigentlich. Also für potenzielle Attentäter zumindest ist das von Vorteil, dass Novichok-Gifte in unterschiedlichen Aggregatzuständen aufbewahrt und genutzt werden können. Also es gibt ja fest, flüssig und gasförmig. Das sagt auch der Toxikologe Ralf Trapp. Und der war lange bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, tätig. Also genau bei der Organisation, gegenüber der sich Russland jetzt erklären soll.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Das kann als Aerosol versprüht werden, da können Oberflächen damit vergiftet werden, sodass dann Personen praktisch sich vergiften, wenn sie dort eine Oberfläche anfassen.
Also theoretisch könnte dieses Nervengift also auch zu einer Gefahr für die Menschen geworden sein, die eben in dem Restaurant und dem Pub unterwegs waren, in denen auch Spuren von diesem Novichok-Gift gefunden wurden.
Das war dann wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum die Gesundheitsbehörden, die britischen, auch die Gäste aufgefordert haben, die Klamotten zu waschen. Mhm. Ist das ein bisschen übertrieben oder ist das wirklich sinnvoll? Also bringt es überhaupt was?
Also ich würde eher sagen Letzteres. Also wie sollte auch eine Regierung dann sich später rechtfertigen, bei diesem Wissensstand, den es nun mal schon gibt, die Bevölkerung dann nicht gewarnt zu haben, wenn dann wirklich etwas passiert? Und das hier ist die Einschätzung vom Toxikologen Ralf Trapp.
Es kann halt nicht ausgeschlossen werden, dass diese Substanzen an der Kleidung der Opfer waren, dass die, als sie dann durch Salzburg gelaufen sind, noch bestimmte Reste hier und da zurückgelassen haben. Also es ist durchaus möglich, dass sich Leute dabei mit vergiftet haben oder zumindest, dass sie die Oberflächen berührt haben, dass ihre Kleidung noch ein bisschen Kampfstoff enthält.
Also da kann es nicht schaden, seine Klamotten sagen wir mal, extra Waschgang zu gönnen.
Der russische Ex-Spion Sergei Skripal und seine Tochter Julia sowie ein Polizist schweben weiterhin in Lebensgefahr, weil sie mit einem Nervengift der Novichok-Gruppe in Berührung gekommen sind. Infos dazu, wie diese Gifte wirken und wie toxisch sie sind, hatte unser Reporter Sebastian Rams.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Leben retten ist gut. Man kommt nur nicht jeden Tag dazu. Einmal im Leben ein anderes Leben retten, das wäre schon richtig viel. Lennart T. will das gerne versuchen, und zwar indem er Stammzellen spendet, seine Stammzellen. Lennart T. ist Profifußballer beim VfV Venlo, also erste Liga in den Niederlanden. Und für seinen Trainer Maurice Stein war sofort klar, dass er ihn freistellt, wenn er eben zu denjenigen gehört, der Stammzellen spenden kann. Und die Mannschaft, in der Lennart spielt, hat darauf auch sehr verständnisvoll reagiert. Immerhin geht es ja darum, ein anderes Leben zu retten.
Die waren sehr still, als ich ihnen das mittags erzählte. Das ist ja auch etwas Besonderes. Ich habe das auch noch nie mitgemacht. Aber natürlich hat Lennart unsere Zustimmung, auch wenn wir ihn am Samstag oder auch noch länger nicht einsetzen können.
Das war also Maurice Stein, der Trainer von Lennart. Bei mir ist jetzt Ilka Knigge, unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin. Ilka, du hast dich mit diesem Thema Stammzellenspende beschäftigt. Wofür sind die Stammzellen eigentlich da?
Die Stammzellen sind quasi die Mutterzellen, also aus denen kann jede Zelle entstehen. Bei Menschen, die Leukämie haben zum Beispiel, sind die eigenen Zellen ja erkrankt und die bekommen dann die gesunden Stammzellen von einer anderen Person.
Und wie kommen die Ärzte daran, an diese Stammzellen?
Es gibt mittlerweile zwei Wege, um an die Stammzellen zu kommen. Einmal gibt es eine Operation, dabei entnehmen die Ärzte Knochenmark aus dem Hüftkamm und dann noch die sogenannte periphere Blutstammzellspende. Das ist das, was Lennart T., der Fußballer, macht. Dafür werden die Stammzellen aus dem Blut entnommen. Ich habe darüber heute mit Lukas Kuhlmann aus Coesfeld gesprochen, der hat das schon mal gemacht.
Ja, und dann ist das wie an der Dialysemaschine auch oder wie beim Blutspenden. Du legst dich halt hin und dann wird an der linken Seite quasi, wirst du angezapft, da wird eine Nadel in deine Vene gestochen und auf der rechten Seite auch. Und dann siehst du, wie das Blut halt durch diese Maschine läuft und wie das bearbeitet wird. Und auf der rechten Seite wird halt eine klare Flüssigkeit wieder in den Körper zurückgeleitet.
Ja, ich stelle es mir ein bisschen vor, so wie beim Blutspenden, ne?
Ja, genau. Das heißt, die Stammzellen und das Hämoglobin, das das Blut rot färbt, die werden da rausgefiltert und der Rest, der läuft dann einfach wieder in den Körper zurück.
Mhm. Lennart T., also der Fußballer, der fällt ja jetzt eine Woche aus. Ich glaube, der kann dann hoffentlich jemandem helfen, der an Leukämie erkrankt ist. Wie lange wird er denn dann außer Gefecht gesetzt?
Also so eine Woche ungefähr, das war bei Lukas auch so. Der hat in den ersten 5 Tagen Hormone bekommen, die diese Stammzellenproduktion anregen. Am 6. Tag ging es ins Krankenhaus, wo die Zellen abgepumpt wurden. Und Lukas Kuhlmann hat sich aber auch nach der Spende noch so ein bisschen schlecht gefühlt. Er hat gebraucht, um wieder fit zu werden.
Was ich gemerkt habe, war einfach, dass ich körperlich nicht so leistungsfähig war. Also es hat 3-4 Tage gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, ich kann wieder richtig Sport machen. Ich habe wieder Kondition und Ausdauer und ich fühle mich auch wirklich wieder fit.
Okay, und bei der anderen Art der Stammzellenentnahme, also bei der Operation, wie ist es da?
Bei der OP, da musst du keine Medikamente nehmen. Dafür verbringst du dann aber 3 Tage stationär im Krankenhaus, bekommst da eine Vollnarkose und danach kann das natürlich auch ein bisschen dauern, bis du dich wieder erholt hast.
Und wie ist das denn jetzt? Also in welchem Fall macht man die OP, um Stammzellen zu spenden, und wann erfolgt eben dieser Eingriff, so wie der Lukas das gemacht hat?
Ja, das kommt ganz drauf an. Stammzellenspenden sind ja hauptsächlich für Menschen, die an Blutkrankheiten wie Leukämie erkrankt sind. Und das kommt eben auf die Art dieser Krankheit an. Also in manchen Fällen brauchen die Empfänger die Stammzellen aus dem Knochenmark. Also dann gibt es die OP. Die sind nämlich noch in einem anderen Entwicklungsstadium als die Stammzellen aus dem Blut. Meistens wird das in Deutschland aber so gemacht, dass die aus dem Blut geholt werden.
Und wer kann spenden?
Alle Menschen zwischen 18 und 61 Jahren, die keine chronischen Krankheiten haben. Und man kann sich auch ganz einfach übers Netz registrieren. Zum Beispiel kann man bei einer der Datenbanken wie der DKMS ein sogenanntes Wattestäbchen-Set bestellen und so eine Schleimhautprobe einschicken. Es gibt in vielen Städten aber auch Registrierungsaktionen, bei denen kann man sich direkt eintragen lassen.
Lennart Hie, ein deutscher Fußballer, der beim FFF Venlo spielt, möchte mit seinen Stammzellen einem Leukämiepatienten helfen. Alle Details dazu, wie so eine Spende abläuft und wer das eigentlich machen kann, gab es von unserer Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigger.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Die Schädel sind künstlich verformt. Sie haben eine extra hohe Stirn, sehen ein bisschen aus wie ein Turm, sind immer weiblich und fast 1500 Jahre alt. Gefunden hatten Archäologen diese seltsam verformten Schädel schon vor einiger Zeit in bayerischen Ausgrabungsstätten. Jetzt liefert ein Forscherteam eine mögliche Erklärung im Fachmagazin PNAS. Demnach stammten die Frauen nicht aus Bayern, sondern aus der Region des Schwarzen Meeres, also dem heutigen Bulgarien oder Rumänien. Sie hatten dunkle Haare und dunkle Augen. Ihre Schädel wurden ihnen vermutlich bereits als Babys hochgebunden, sodass sich diese Turmschädel bildeten. Möglicherweise war das ein Ritual, um sich mit einer bestimmten Elite zu identifizieren, oder es galt schlicht als schön, eine besonders hohe Stirn zu haben. Unklar ist auch, warum es die Frauen nach Bayern verschlug, einer Region, in der zur damaligen Zeit fast ausschließlich blonde, blauäugige Menschen lebten. Möglich, dass die Frauen verheiratet wurden, um festere Banden zwischen den Regionen zu knüpfen. Es gab zu dieser Zeit aber auch schon Wanderbewegungen entlang der Donau. Die Frauen könnten also auch freiwillig nach Bayern gewandert sein. Der Motor im Nordatlantik klemmt und schuld ist der Klimawandel. Dafür liefern Forscher vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel jetzt neue Daten. Konkret geht es um die sogenannte nordatlantische Umwälzpumpe. Die funktioniert wie eine Art Motor. Warmes Wasser strömt vom Äquator in den Norden. Dort kühlt das Wasser im Winter ab und sinkt von der Meeresoberfläche auf den Grund und von dort fließt es dann wieder zurück Richtung Äquator. Es entsteht also eine Art riesige Wasserwalze. Das Problem: Das warme Wasser vom Äquator muss sich im Nordatlantik auch wirklich abkühlen und absinken, und das tut es nicht mehr richtig. Das Wasser wird nämlich blockiert durch Schmelzwasser, und je wärmer das Jahr, desto mehr Schmelzwasser. Die Kieler Forscher konnten nun für einzelne Jahre nachweisen, dass das Schmelzwasser tatsächlich eine Art Blockadeschicht bildet. Sie befürchten, dass sich dieser Effekt verstärkt, wenn mehrere dieser warmen Jahre aufeinander folgen. Die Meeresströmungen haben so großen Einfluss auf unser Klima, dass noch nicht klar ist, welche genauen Konsequenzen das hat. Space Bees, also Weltraumbienen, so heißen die Mini-Satelliten der US-amerikanischen Firma Swarm Technologies. Ein passender Name, weil die Satelliten nur ein paar Zentimeter groß sind. Was können die da oben schon anrichten, wird sich die Firma gedacht haben, und hat die Satelliten im Januar an Bord einer indischen Rakete ins All geschickt, ohne die nötige Erlaubnis der US-Kommunikationsbehörde FCC. Das schreibt ein Ingenieurmagazin. Das Problem: Gerade weil die Space Bees so klein sind, hatte die FCC dem Unternehmen keine Lizenz erteilt, um die Funkfrequenzen zu nutzen, die für die Satellitenkommunikation nötig sind. Die Minisatelliten können wegen der geringen Größe nämlich nicht zuverlässig geortet werden. Es besteht daher das Risiko, dass sie mit anderen Satelliten zusammenstoßen. Und dann können sie, trotz der kleinen Größe, großen Schaden anrichten. Dass Swarm die Satelliten trotzdem ins All geschickt hat, hat jetzt Konsequenzen, berichtet das Magazin. Die FCC hat dem Unternehmen jetzt die Erlaubnis für eine bereits genehmigte Mission im April wieder entzogen. Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist nicht immer so, aber heute... Heute ist wirklich ein schöner Tag auf Twitter, weil es so viele gute und so schön sarkastische Kommentare gibt zum Urteil vom BGH von heute. Und zwar, dass Frauen in Formularen nicht in weiblicher Form angesprochen werden müssen. Dazu gab es ja heute ein Urteil. Mein Lieblingstweet, der ist von Katharina Nockun, @Katascha, ihr Name auf Twitter. Und sie schreibt, falls mal ein Mann die Wahl gewinnen sollte, lasst ihn uns einfach trotzdem Bundeskanzlerin nennen. Das hat sich kulturell hierzulande einfach etabliert. Wie der Bundesgerichtshof sein Urteil begründet hat, das gucken wir uns nochmal an. Und zwar mit Gigi Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion. Gigi, geklagt hatte ja eine Sparkassenkundin, Marlies Krämer, 80 Jahre alt. Die wollte in den Formularen eben nicht als Kunde angesprochen werden. Warum sagt der BGH jetzt, die Sparkassen dürfen das weiterhin?
Der BGH hat geprüft, ob es eigentlich ein Gesetz gibt, nach der die Frau Krämer verlangen kann, dass ihr Vertragspartner sie mit einer weiblichen Anrede behandelt. Also wenn, dass er sie weiblich anredet. Und da sagt der BGH, wir finden nichts. Es gibt kein Gesetz, das die Sparkasse dazu verpflichtet. Es gibt natürlich das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG. Und da ist schon drin, dass man niemanden diskriminieren darf. Aber bei der Frage, handelt es sich um eine Diskriminierung, ist zu prüfen, wie wirkt das auf jemand Außenstehenden? Und da sagen die, na ja, es gibt ja in der normalen Sprache das generische Maskulinum, also dieses, die männliche Form als Oberbegriff für alle Geschlechter. Und das ist so üblich, das ist nicht geringschätzend, das muss sie einfach hinnehmen. Und unterstützt, sagt der BGH, werden wir durch den Gesetzgeber, der eben auch in neuen Gesetzen immer die männliche Form, immer wieder mal die männliche Form verwendet. Insofern sind wir auf der richtigen Seite, wenn wir sagen, der Gesetzgeber prägt die Sprache und daran orientieren wir uns.
Aber unsere Gesetzgebung hat doch eben auch das Ziel, Frauen und Männer gleichzustellen. Widerspricht das nicht dem Urteil von heute?
Die Frage ist eben, ob in der Sprache eine Geringschätzung liegt. Und das verneint der BGH. Das könnten vielleicht andere Juristen anders sehen. Das ist angreifbar. Man kann darüber diskutieren. Aber so wertet das der BGH. Und die mussten das ja auch irgendwie bewerten. Was heißt das, wenn ich als Frau, als Kunde oder Sparer angesprochen werden? Und da sagen die eben, die meisten Leute halten das für normal. Das ist keine Geringschätzung, das ist keine nichts Schlechtes. Insofern müssen wir das dir nicht verbieten, Sparkasse. Mhm.
Marlies Krämer, also die Klägerin, die will ja zur Not noch weitergehen, weil sie sagt eben, sie sieht das überhaupt nicht mehr ein, dass sie als Frau totgeschwiegen wird. Und ihr geht's ja um was Grundsätzliches, nämlich um Gleichberechtigung auch eben in der Sprache. Was heißt das Urteil denn für die Gleichberechtigung in Deutschland? Ist das nicht ein juristischer Rückschritt?
Man kann das so bewerten. Es ist die Frage, ob sie nicht doch eigentlich insgeheim einen kleinen Fortschritt erzielt hat, dass wir nämlich alle darüber sprechen. Und natürlich gibt es jetzt keine juristische Pflicht der Sparkasse, ihre Formulare abzuändern. Das stimmt. Insofern ist es ein Rückschritt. Aber die Frage, was bewirkt es in den Köpfen? Wie läuft die Diskussion? Wie engagiert ist die Diskussion? Da, denke ich, hat die Frau Krämer doch letztlich einen Erfolg errungen. Denn ich erlebe das in meinem Umfeld, wie sehr über dieses Gerichtsverfahren, über dieses Urteil gesprochen wird. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt alles verloren ist, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich haben wir sogar was dazu gewonnen.
Der BGH gibt Sparkassen recht, Formulare dürfen männlich bleiben, also weiter Kunde anstelle von Kundin steht dann da drauf. Details dazu von Gigi Deppe und das Gespräch mit ihr habe ich vor der Sendung geführt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.